Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Ja, liebe Lauscherinnen und Lauscher, hier sieht's heute anders aus. Die Umgebung ist anders und ihr seht uns gemeinsam auf einem Bild. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir heute nicht im normalen Setting sind, sondern heute ist zum ersten Mal live und in Farbe Steffi bei mir in Karlsruhe. Und da freue ich mich sehr und heute nutzen wir den Tag für lauter besondere Sachen.
Ja, für lauter besondere Sachen und ein bisschen für Schabernack. Und ich bin tatsächlich im OLG. OLG, OLG.
Ja, liebe Lauscher, da guckt ihr, ne? Beziehungsweise ihr guckt nicht, ihr hört. Ihr könnt also nicht sehen, dass wir hier im OLG sitzen, aber ihr könnt auf YouTube vorbeischauen, denn da gibt's diese Episode auch. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Zuhören geht aber natürlich genauso gut. Grüße gehen raus an die liebe Britta, die sich gewünscht hat, dass wir mal länger als 10 Minuten sprechen. Bitteschön, viel Spaß.
Heute haben Jörg und ich was Besonderes für euch, und zwar eine Runde Dies oder Das. Und wenn ihr Lust habt, dann nehmt euch doch mal Zettel und Stift oder eure Notiz-App und stimmt mal mit ab. Und dann könnt ihr am Ende dieser Episode auszählen, ob ihr mehr Übereinstimmung mit Jörg oder mehr Übereinstimmung mit mir habt.
Und den Hauptpreis gibt es für den, der die meisten Übereinstimmungen mit mir hat.
Ist das so?
Immer. Also Steffi, Gewissensfrage. Anwalt oder Richter?
Anwalt. Nicht
falsch, Anwältin. Ha, erwischt.
Nee, ich fühle mich damit angesprochen.
Okay.
Und du hast die Frage so gestellt. Also die korrekte Frage hätte ja dann lauten müssen, Richter oder Richterin oder Anwältin oder Anwalt. Aber das wäre ein bisschen lang.
Das stimmt.
Da hätte man den Anfang von der Frage schon wieder vergessen. Also für mich natürlich ganz klar Anwältin, weil es mir leichter fällt, eine Position zu vertreten, eine Partei zu vertreten. Und ich habe so viele Fälle miterlebt, ich hätte nicht entscheiden wollen am Ende. Und da finde ich es viel leichter zu sagen, so, das ist meine Position, das vertrete ich jetzt.
Ja, wobei die Rollen ähneln sich ja doch in dem, auch ein Anwalt oder eine Anwältin muss sich ja sozusagen in die Gegenseite eindenken können. Und du musst, um selber stark argumentieren zu können, sozusagen die gegnerischen Argumente mitdenken können.
Musst du mitdenken, aber du musst nicht entscheiden, Moment.
Ja, das müssen wir. Aber andererseits muss ich sagen, das finde ich auch beim Richterberuf einfach sehr befriedigend, dass man, wenn sich die Leute nicht einigen können, einfach auch entscheiden darf.
Das heißt, ich entnehme dem, deine Antwort wäre Richter?
Ja, man könnte aus manchen kleinen biografischen Details schließen, dass ich diesen Beruf tatsächlich vorgezogen habe. Wobei, ich habe mir das zeitenweise auch überlegt. Ich habe mir auch mal überlegt, wieder rauszugehen aus dem Richterberuf zum Anwalt. Habe mich dann aber doch durchgebissen.
Ja, aber nur weil du jetzt Richter bist, heißt ja nicht, dass du nicht heimlich nachts davon träumst, Anwalt zu sein.
Nee, ich schlafe eigentlich ganz gut.
Okay. So, ich habe auch was. Zivilrecht oder Strafrecht?
Ja, das dritte, Öffrecht. Also obwohl ich eigentlich jetzt seit Jahrzehnten Zivilrecht mache, ich habe eine große Neigung zum öffentlichen Recht, weil es da immer um die Rolle Staat, Bürger geht. Und das finde ich schon interessant, sozusagen, wie es Recht Macht reguliert. Aber sonst, ich finde beides spannend, aber von der Praxis habe ich mehr Ahnung im Zivilrecht. Und bei dir?
Klar, Strafrecht. Ich finde, die besten Geschichten gibt es immer im Strafrecht. Strafrecht ist, ich sag's mal flapsig, die Lauscher kennen das schon von mir, Strafrecht ist der heiße Scheiß. Aber man hört auch immer wieder mal aus anderen Rechtsgebieten spannende Geschichten und ein paar davon von dir, ehrlich gesagt.
Ja, also auch im Zivilrecht und im Familienrecht, nur da darf man nicht alles erzählen. Ja. Da gibt es schon die coolen Storys und auch wirklich die Irren. Also das macht schon Spaß. Aber ich muss auch sagen, auch im Strafrecht, also ich war ja zeitlang Umweltstaatsanwalt, also was du da für Sachen aufgetischt bekommst, ist auch nur schräg.
Oh, da verlinke ich nochmal die Episode mit dem röhrenden Hirsch.
Ja, ne? Der war schön.
Ah, super. Ich schmeiß die mal auf den Tisch.
Okay.
Wer ist denn jetzt dran? Du bist dran. Nee, ich bin dran. Du warst gerade. Hm. Leute, ihr müsst mal ein bisschen mitdenken. Und ja, es ist kein Live-Format, das könntet ihr jetzt drunten rein kommentieren. Das machen wir vielleicht irgendwann mal, dass wir auf Twitch oder auf Insta live, und dann könnt ihr live unten drin mit abstimmen. Irgendwann machen wir das. Ah ja, ich hätte noch Prozess oder außergerichtliche Einigung.
Am liebsten die Einigung beim Prozess. ich finde es toll, wenn sich die Leute vor Gericht vergleichen. Das macht wirklich Spaß, wenn man so das Gefühl hat, man kriegt die Leute wieder ins Gespräch, die Kommunikation kommt wieder ins Laufen und die können sich wieder gegenseitig wahrnehmen und nicht nur als Feinde betrachten. Deshalb also der Vergleich im Prozess ist Optimum.
Ja, kann ich, ja doch. Also aus Sicht des Richters und vielleicht auch des Anwalts, der Freude an dem Fall hat, würde ich zustimmen. Ich glaube, man kann die Frage so nicht beantworten. Es kommt auf die Perspektive an.
Ja.
Und wenn ich als Anwältin, die ja ihre Mandantinnen und Mandanten vertritt, aus der Richtung gucke, würde ich natürlich sagen, außergerichtliche Einigung. Da spare ich den Mandanten am meisten Nerv, am meisten Geld. Von daher, aber rein aus Anwaltssicht, so aus Jura-Nerd-Sicht, wäre es bei manchem Fall echt schad drum, wenn der nicht vor Gericht geht. Und vor allem, wenn du außergerichtlich merkst, der gegnerische Anwalt, den stecke ich aber in die Tasche, dann ist es schade drum, aber aus Mandantensicht klar. Einigung außergerichtlich.
Es kommt auch ein bisschen darauf an, also vor Gericht zu ziehen, hat ja zwei gegenteilige Wirkungen, zwei gegensätzliche Wirkungen. Das eine ist, es ist eine Art Eskalation.
Ja.
Das kann die Verständigung erschweren. Auf der anderen Seite macht es auch allen klar, jetzt ist es total ernst. Und jetzt ist die Situation, in der wir entscheiden müssen, wollen wir es gut zu Ende kriegen oder wollen wir es richtig konflikthaft zu Ende kriegen? Und diese Konzentration und diese Kulmination hilft manchmal auch.
Das stimmt. Das stimmt. Und noch ein kleiner Hinweis an euch Lauscher da draußen, auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Was ihr nicht sehen könnt, ist eine Riesenbibliothek und nebendran, neben uns geht die noch weiter. Und vielleicht hört ihr ab und zu so ein paar leise Geräusche. Das liegt daran, dass da gerade hart an den Büchern gearbeitet wird und an den Zeitschriften. Und vielleicht hört ihr da ab und zu was, weil tatsächlich hier im OLG wird richtig gearbeitet, während wir hier sitzen.
Gemütlich.
Gemütlich.
Ja.
Und ein bisschen schnacken.
Ich finde es immer schön, dass zumindest die anderen arbeiten.
Ja.
Ja, Steffi, jetzt die Frage für Strafrechtsfans. Strafe oder Resozialisierung?
Ich persönlich glaube an die Resozialisierung. Ich bin für das zweite Chancenprinzip. Ich habe, das liegt auch daran, ich habe ganz spannende Gespräche geführt mit einer forensischen Psychiaterin.
Mhm.
Und die macht ganz spannende Gedankenexperimente. Ich verlinke das mal in den Shownotes, weil das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben. Aber sie sagt auch, jeden von uns trennt nur ein Müh von jedem Straftäter. Damit muss man sich beschäftigen. Das geht in die Tiefe, was sie da erklärt. Das hat mich aber völlig überzeugt. Und auch unabhängig davon finde ich, jeder verdient eine zweite Chance. Und es gibt ja auch Statistiken, da kannst du drüber streiten, ob die so repräsentativ sind, die Zahlen, oder wie die Dunkelziffer ist. Aber die belegen ja so ein Stück weit, dass Bewährung sich bewährt. Da haben wir ja auch schon mal eine Episode zugemacht. Und deswegen, es gibt Fälle, da muss, Strafe muss sein, ist klar. Aber ich bin eben auch dafür, die so zu gestalten, dass eine Resozialisierung möglich ist.
Ja. Und also, wenn man es mal auf einer ganz abstrakten Ebene anschaut, jede Straftat ist ja praktisch ein entgleister Konflikt, den die Beteiligten und zumindest einer der Beteiligten nicht mehr in den Griff bekommen hat. Und wenn das Ziel ist, dass sowas nicht wieder passiert, dann muss das Ziel Resozialisierung sein. Nur dort, wo die wirklich nicht gelingt, aus verschiedensten Gründen, kann ja auch mal eine psychiatrische Erkrankung sein, dann steht natürlich Sicherungsinteresse im Vordergrund. Aber eigentlich mit modernem Strafrecht ist dieses Vergelten, also Strafe einfach nur damit gestraft ist und damit alle sehen, dass gestraft ist, das steht wirklich ganz hinten dran. Das ist nicht ganz weg aus unseren Strafzwecken. Aber das Ziel ist eigentlich wirklich, im Sinne der möglichen oder der tatsächlichen Opfer zu vermeiden, dass die Dinge nochmal passieren.
Ja, und das funktioniert ja in vielen Fällen ganz gut.
Das funktioniert in sehr vielen Fällen ganz gut.
Finde ich auch. So, Zivilrecht hast du vorhin gesagt.
Ja.
Ja, dann frage ich dich, Vertrag, mündlich oder schriftlich?
Aus der Erfahrung als Richter würde ich sagen, schriftlich.
Ja.
Erstens mal, es ist für uns nachher viel, viel leichter nachzuvollziehen, was wirklich besprochen und vereinbart wurde. Und es ist auch so, wenn man die Dinge mal ausformuliert, denkt man genauer drüber nach. Und nachdenken ist kein Fehler, wenn man rechtliche Schritte macht.
Ja. Ich glaube, da gibt es unter Juristen keine zwei Meinungen dazu, oder?
Ja.
Also weil das ist der klassische Fall, wo ein Anwalt die Krise kriegt. Es kommt ein Mandant und sagt, ja, wir haben aber einen Vertrag geschlossen. Und dann, das, was Sie ja Küche immer sehen. Ja, mündlich. Aber ich habe einen Zeugen. Dann kriegst du gleich die Krise. Also Beweisbarkeit ist dann einfach das Problem, wenn es zu Streit kommt. Und nicht jeder Vertrag ist ja so simpel gestrickt, also dass der in einem Satz sich zusammenfassen lässt.
Ja.
Und deswegen dann die ganzen, was weiß ich, eine Leistung bis wann, zu welchem Preis, was ist, wenn sich das verzögert, was ist, wenn ich vor dem Kauf zum Beispiel Abstand nehmen will. Das ist einfach viel zu kompliziert, um das mündlich zu machen. Deswegen Leute machen immer schriftlich. Und das gilt auch dann, wenn man im Bekanntenkreis
gerade dann
Vertrag schließt. Ja. Weil da denkt man, da fühlt man sich immer so, ach Gott, den kenne ich ja, ja. Nee, macht's nicht. Macht's nicht. Und mein heißer Tipp wäre, auch für eBay Kleinanzeigen, wenn dann jemand kommt, um was abzuholen, tut euch selber einen Gefallen, haltet das nochmal fest, macht das. Safety first.
Und man muss auch ganz klar sagen, für manche Arten von Verträgen, für manche Vertragsinhalte ist eine besondere Form vorgeschrieben.
Das kommt dazu, genau.
Beim Grundstück weiß jeder, muss man beim Notar machen, aber zum Beispiel auch Mietvertrag auf befristete Zeit geht nur schriftlich, sonst gilt er als unbefristet geschlossen. Im Arbeitsrecht sollte man bei manchen Dingen das schriftlich machen. Bestimmte Willenserklärungen, also bestimmte Kündigungen sind nur schriftlich wirksam. Also deshalb, Schriftlichkeit ist nie ein Fehler und es zwingt einen, die Dinge konkret zu formulieren und sich auch konkret darüber auszutauschen. Wenn man was niederschreibt, muss man mit dem anderen besprechen, ist das genau das, was du wolltest.
Genau. Und bei manchen Sachen erinnerst du dich ja vielleicht sonst auch gar nicht mehr. Stell dir mal vor, du würdest einen Arbeitsvertrag mündlich schließen und hast dich auf so ein paar Punkte geeinigt, arbeitest da 5-6 Jahre, dann hast die Schnauze voll, willst den anderen Job suchen und dann weißt du aber einfach nicht mehr, habe jetzt 4 Wochen Kündigungsfrist vereinbart gehabt? Waren es doch?
Ja.
Ja. Da steht man da. Weil man denkt immer, ja, das weiß ich, das vergesse ich nicht. Doch, tut man. Ich vergesse zum Beispiel ungefähr alles.
Das sollten wir uns aufschreiben.
Ja.
Ja. Möchtest du die Frage schriftlich beantworten oder mündlich? Lieber Alltagsfälle oder Sensationsprozesse?
Oh. Das ist ganz schwierig. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich glaube, wenn es meine Arbeit betrifft, ich brauche da keine Sensationsfälle. Brauche ich nicht. Weil das ist nicht das echte Leben. Das ist nicht das, was immer passiert. Und da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Also wirklich in diesen, aus Anwaltssicht vielleicht Standardfällen, die für den betreffenden Menschen alles sind, aber nicht Standard und nicht Alltag. Und die verdienen genauso viel Leidenschaft und Aufmerksamkeit. Ja. Und das finde ich auch sehr erfüllend, wenn man in diesen Fällen dann weiterhelfen kann. Wenn es aber darum geht, einem Kollegen oder einer Kollegin zuzuhören und die berichtet von einem Sensationsfall. Ich liebe es. Deswegen ja auch die Gespräche mit Christoph Partsch.
Ja.
Ich finde es so fantastisch, dass er immer von seinen Mandanten die Erlaubnis kriegt. Das ist Glück, weil es fast immer Journalisten sind. Ja. Die gehen damit sowieso nach draußen. Aber was der aus den Akten erzählt. Oder dann hatte ich in dem anderen Format Alexander Stevens, der dann erzählt, Dreifachmord Starnberg, da, dies, jenes. Ich liebe es. Wir sind alle nicht ganz frei davon, so ein bisschen Spaß an Sensationen zu haben. Ich muss die aber nicht auf dem Tisch haben. Langer Rede, kurzer Sinn, kommt drauf an.
Also ich mag auch lieber die Alltagsfälle, wenn ich selber dran arbeite. Und das Spannende finde ich eigentlich immer die emotionale oder die kuriose Geschichte in dieser Alltagssache zu entdecken.
Ja. Wobei, ab und zu ist es ja doch ganz nett, weil du hattest ja auch schon mal zumindest mit dem Fall zu tun. Auch das müssen wir nochmal verlinken.
Ja.
Stichwort Big Money.
Ja. Der war schon schräg.
Und ja, da, guck.
Also der ist mit so vielen Details, die wirklich nur witzig waren. Also an dem zehre ich noch heute.
Ja. Ja, aber letztlich so die kleinen Fälle. Ach, das finde ich auch ganz gut, ja. Hast du lieber eine mündliche Gerichtsverhandlung oder vertiefst du dich lieber in die Akten? Also nach Aktenlage, Aktenstudium.
Also ohne Aktenstudium keine mündliche Verhandlung. Man muss die Dinge schon wahrgenommen haben, die bisher vorgetragen sind.
Habe ich gerade gesagt, das ist eh klar?
Ja. Schön, wenn du Fremdsprachen lernst. aber die mündliche Verhandlung ist im Prinzip auch so ein Kulminationspunkt, ja. Da verdichtet sich alles, da findet Entscheidung statt. Und was ich immer spannend fand, man liest die Klage und denkt, was will man denn dagegen sagen? Man liest die Klage wieder und denkt, oh, so war es also. Und dann kommen die Parteien in den Saal und man merkt, oh, es geht um was ganz anderes.
Ja.
Und deshalb, mündliche Verhandlung ist super spannend, macht Spaß, da geht am meisten voran. und man bringt die Dinge zur Entscheidung und man hat einfach einen unmittelbaren Kontakt mit den Beteiligten. Das ist also, ich mag mündliche Verhandlungen total gern.
Ich auch und auch deutlich lieber als Aktenstudium. Also es ist klar, du brauchst es ja, um dich vorzubereiten, wie du sagst. Aber ich finde, dass man da auf sachlicher Ebene kannst du natürlich schon sagen, ne, also das ist ja Schwachsinn. Also wenn ich mir einfach die Anlagen angucke, lalala. Aber manchmal geht es ja auch darum, kaufe ich einer Person dieses oder jenes ab.
Ja.
Und da ging es mir gerade in den, gar nicht im Zivilrecht, aber in den Strafsachen häufig so, du liest irgendwelche Protokolle und denkst ja, okay, also, nee. Aber dann siehst du die Person und dann hast du den Eindruck, nach dem du eigentlich gesucht hast. Also dieses, ne, das ist halt schon viel Mimik lesen, Gestik lesen, wie tritt derjenige auf. Das finde ich schon sehr viel. Also ich lese lieber Menschen, also nicht, dass ich jetzt, ich bin jetzt kein Menschenleser, du weißt, was ich meine. Aber ich versuche lieber aus Menschen etwas herauszulesen, als aus der Akte, auch wenn du beides brauchst.
Ja.
Ja.
Diktieren oder selber schreiben?
Ah. Also diktieren, nee, ich diktiere gar nicht mehr. Ich habe früher diktiert, da habe ich häufig einen Rüffel gekriegt, weil ich die Unart hatte. Mir ist es nie aufgefallen, ich habe es nie absichtlich gemacht. Aber in der Kammer Hamburg habe ich auch noch diktiert. Und ich habe wohl, wie man mir sagte, nebenher gegessen. Nicht absichtlich, ich habe das gar nicht bewusst. Ich habe es auch, also wirklich von Herzen abgestritten. Ich würde nie während diktieren. Und eine ganz, ganz, ganz liebe Sachbearbeiterin hat dann gesagt, jetzt kommen Sie mal bitte hierher. Ich spiele Ihnen das jetzt mal vor. Oh. Bin zu Tode erschrocken. Ich habe offensichtlich, ohne es wirklich mit vollem Mund, manchmal hatte ich super. Ein Kaugummi. Und dann hatte ich noch einen Spitznamen. Weil ich wohl dazu neige, wenn ich im Kopf was durchgehe, dann gebe ich wohl Gas. Und dann sagte sie immer, oh, das Maschinengewehrle hat mir wieder ganzes Band hingelegt. Ja, das war schon ganz angenehm, aber eigentlich schreibe ich lieber selber, wenn Spracherkennung, aber da endet es ja auch im Tippen quasi, so ein bisschen. Also meistens schreibe ich selber.
Also ich habe ehrlich gesagt auch noch nie was anderes diktiert als Protokolle in der mündlichen Verhandlung, weil man dann nebenher gut tippen kann. Aber selbst die habe ich oft selber dann hinterher in Schriftform gegossen. Und Urteile, Entscheidungen, Verfügungen tippe ich alles selber, weil ich einfach beim Schreiben denke und ich das auch sehen muss. Ich bin ein wahnsinnig optischer Mensch.
Ich auch.
Also ich muss ein Bild von meinem Text haben, sonst habe ich den Text auch nicht im Kopf.
Wobei das Übungssache ist, ich dachte auch immer, ich habe mein Vater immer dabei beobachtet, wie der diktiert hat, noch so mit diesem Alben, wo du noch vor- und zurückspulen musst. Das ist ja heute alles viel einfacher. Da dachte ich immer, mein Gott, wie schafft der Mann das, dass dieser ellenlange Satz am Ende Sinn ergibt? Das fand ich faszinierend. Aber das ist Übungssache. Ja. Aber ich sehe es auch lieber, weil dann kannst du, deswegen, das fand ich ganz fancy. Das hatte ich dann bei mir in der Kanzlei, Diktatsoftware, die aber gleich in Text gewandelt hat, also mit Spracherkennung.
Ja.
Und dann konntest du, während du quatscht, auch schon markieren und schieben, wenn nämlich der Satz so keinen Sinn ergeben hat. Das finde ich wiederum ganz okay, das ist so eine Mischung. Kannst du 10 Finger? Kannst du richtig Maschine schreiben?
Also nicht wirklich flüssig 10 Finger, aber ich verwende sehr viele von diesen Dingern.
Wie viele?
Guck mal nach der Abnutzung.
Ich habe so ein abstruses 7,5 ungefähr, aber damit bin ich ziemlich fix.
Ja.
Aber jede Sekretärin, die das gelernt hat,
rollt
mit den Augen, wenn die sieht, was ich da mache. Ja. Dass ich nicht noch einen Ellenbogen mitverwende, ist schon alles. Ja.
Aber das mit der Spracherkennung ist eine üble Falle. Weil die Spracherkennungssoftware wird nie ein Wort falsch schreiben, aber völlig abstruse Wörter schreiben.
Stimmt.
Also ich wurde mal von meinem Abteilungsleiter gerufen und der hat dann mich gefragt, ob ich wirklich in diesem Vermerk von Rechtspfleger Peinlichkeiten schreiben wollte. Und ich wollte eigentlich von Rechtspfleger Tätigkeiten schreiben.
Oh.
Ja.
Ja, ich habe auch ganz, ganz viele. Ich hatte mal, und in dem Fall hätte es sogar gepasst, also vielleicht hat die Spracherkennung da sich gar nicht verhört, sondern meine Gedanken gelesen, die hat an einen Kollegen geendet mit feindlichen Grüßen.
Man kann mit der Spracherkennung auch so kleine Tricks beibringen.
Nämlich?
Also, dass sie bestimmte akustische Signale anders übersetzt. Also wenn zum Beispiel diktierst, dieser blöde Hund, kann trotzdem rauskommen, sehr geehrter Herr Meier.
Ach, guck mal.
Ja?
Das also ist ja spannend.
So psychische Hygiene kann man durchaus Spracherkennung mit einsetzen.
Das finde ich spannend. So, Jörg, ich habe noch eine ganze Menge Karten auf der Hand.
Ich habe mehr.
Wir machen noch eine Runde.
Also gut.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.